Gut, noch ein paar gehässige Bemerkungen zu den Intellektuellen. Mit dem Beruf Professor oder Journalist die normalerweise damit angeben, dass sie der Objektivität verpflichtet sind, in der Tradition der Aufklärung stehen, kritisch sind und dass sich wissenschaftlicher und journalistischer Geist schwer unterscheidet von Glaube. Diesen Unterschied haben Sie in einer Hinsicht bei diesem Event auch aufrechterhalten. Formell haben Sie den Tod des Papstes und den Zauber drumherum distanziert abgehandelt. Aber eigentümlich an der Distanziertheit war, dass sie aus dieser Distanz heraus total parteilich geworden sind. Die Kombination von Distanziertheit und Parteilichkeit hat sich zusammengefasst in einer sehr einhelligen Botschaft aus ganz vielen Öffentlichkeitsorganen und aus ganz vielen Wissenschaftlermündern. Das könne man dem Papst nicht absprechen. Er erfülle eine unentbehrliche Funktion in der Welt. Er befriedige ein unabweisbares, anerkennungswürdiges Bedürfnis. Das nämlich, dass der Mensch eine Orientierung braucht. Jetzt merkt man die Kombination von beiden, ja? Indem sie sagen, eine Orientierung braucht der Mensch. Ist der Standpunkt der Distanziertheit. Man will nicht Partei ergreifen für den Katholizismus und seinen Chef. Die Parteilichkeit besteht aber darin zu sagen, überhaupt so eine Sorte Denkungsart zu verbreiten, zu nähren und zu pflegen, das muss sein. Das ist gut so. Eine Orientierung braucht der Mensch. Das ist zunächst mal erstmal ein sehr elitärer Standpunkt, so daher zu quatschen. Das ist eine Denkerposition, eine Position von Journalisten und Wissenschaftlern, die ohne rot zu werden, implizit mit dem Verdacht unterwegs ist. Die Menschen sind eine am Gängelband zu führende Masse. Die brauchen Leitplanken. Die müssen in einen geistigen Korall gesperrt werden. Wenn man denen nicht sagt, was sie denken sollen und wie sie sich benehmen sollen, sind die immer auf dem Sprung außer Rand und Band zu geraten. Es ist irre, wie die unterwegs sind. Lauter brave Völker, die sich verarmen lassen, die sich in den Krieg schicken lassen, und diese Intellektuellen und Journalisten sind unterwegs und sagen, das muss sein, die brauchen Orientierung, diese Menschen. Der Mensch ist so ohne Orientierung, vor allen Dingen, wenn er in Massen auftritt, immer auf dem Sprung zum desorientiert rumkaotisieren. Das ist eine sehr elitäre Denkungsart. Was ist das überhaupt für ein Ding, was die meinen, was man da braucht? Orientierung. Das ist eine sehr schäbige Sache, die da schätzen. Orientierung ist nicht Wissen. Das meint nicht, man kennt sich aus in, was sind die gültigen Kalkulationen in marktwirtschaftlichen Unternehmen, die dafür sorgen, dass der Profit immer dadurch zustande kommt, dass die Menschen als Kostenfaktoren durchkalkuliert werden. Das meinen die nicht. Auch nicht, was ist eigentlich die Gesetzgebung zum Eigentum und was bewirkt sie? Die Lizenz, die ganze Produktion als Eigentum kommandieren zu können. Nein, nein, darum geht es nicht. Orientierung meint auch nicht, auf der Basis eines soliden Wissens über die gesellschaftlichen Verhältnisse kann der Mensch gut begründete Pläne zur Umsetzung seiner Interessen machen. Also Orientierung in dem Sinne, der Mann hat einen guten Plan. Das tiefe Orientierung denken ist schon das, was Moral auch leistet. Sie wollen, dass die Menschen diese ganz grundsätzliche Voreingenommenheit im Geiste haben, dass alles auf der Welt, in der sie sich bewegen, letztlich dafür da ist, dass sie als kleine Blödmänner wissen, wo sie dran sind und wo es lang geht. Dazu bekennen sich solche Wissenschaftler und Journalisten, wenn sie am Papst loben, dass er etwas dafür getan hat, dass es diese Voreingenommenheit in den Köpfen der Menschen gibt. Dass sie da richtig im Geiste Antimaterialismus predigen, im Geiste das Gegenteil von Wahrheit, von Objektivität predigen. Das ist nachweisbar. Die haben sich nämlich durchgerungen, den Papst richtig für kontrafaktische Geistesleistung zu loben. Ich lese mal einen Soziologen vor. Die Divisionen des Papstes von Karl Otto Hondrich. Die Herausforderung, das ist die wachsende Weltbevölkerung der 7 Milliarden Menschen mit ihren Gegensätzen, Spannungen und Zerreißproben. Ihr friedliches Zusammenleben ist die Aufgabe. Was aber ist die Lösung? Märkte, legitime staatliche Gewalt und Moral in der Weltgesellschaft schaffen mehr Konflikte, als sie lösen. Sehr interessant, was der Mann behauptet. Schaffen mehr Konflikte, als sie lösen. Märkte schließen nicht nur ein, sondern auch aus. Staatliche Gewalten stoßen aufeinander. Unter dem Banner der Menschenrechte verwandelt sich die Forderung der gegenseitigen Anerkennung der Kulturen in eine moralische Angriffswaffe der westlichen Kultur. Man möchte meinen, arbeitet er sich jetzt doch noch zu ein bisschen Wahrheit vor. Für die Einigkeit der Welt sind die rationalen Konstruktionen der Ökonomie, der Politik, der philosophischen Ethik und des Rechts zwar unersetzbar, aber sie reichen nicht aus. Merkt ihr jetzt, wo er hinsteuert? Trotzdem will er Einigkeit haben. Können die christlichen Werte der Friedlichkeit und der Brüderlichkeit, wie die Kirche und der Papst sie vertreten, die Lücke füllen? Der Soziologe sagt ja. Die soziale Welt lechzt nach Einheit und ist doch in sich gegensätzlicher denn je. Die Einheit der Welt kann nur als eine Einheit der Gegensätze vorgestellt werden. Das hat der Papst getan. Mit der Rücksichtslosigkeit moralischer Urteile und der Nachsicht im Menschlichen. In der Selbstverständlichkeit eines Glaubens, der den Glauben anderer anerkennt und von ihnen anerkannt wird. Er hat auf seine Weise unmissionarisch missioniert, durch Besuche in aller Welt, mit denen er den Besuchten Respekt und Liebe bezeugt hat. Der Mann bekennt sich dazu, dass der Papst eine Einheit erschwindelt hat und findet das gut. Das ist ein richtiges Bekenntnis zum theoretischen Antimaterialismus. Zu einer Denkungsart im Gegensatz zur Wahrheit. Und ein anderer von diesen Geistesriesen, der setzt gleich auch noch in Sachen praktischem Antimaterialismus nach. dass man auch im Praktischen aufhört, sich an irgendetwas zu halten, was da drin Hand und Fuß hat, dass es einem gut bekommt. Der Spiegel traut sich die Frage zu stellen, ob der Papst praktisch nicht manchmal auch in die Irre geführt hat. Und fragt, was ist gut am Verbot, sich vor AIDS mit Kondomen zu schützen? Und jetzt antwortet ein Philosoph und Kulturwissenschaftler, den ich in meinem Studium noch mit dem Ruf kennengelernt habe, er sei links, Rüdiger Safranski. Wir sind schnell dabei, das alles zurückzuweisen. Beim zweiten Nachdenken entdecken wir aber einen Berg unbewältigter Probleme. Was ist eigentlich modern auf dem Gebiet der Sexualmoral? Was ist geschehen, seit durch die Pille dieser eigenartige Schicksalsknoten aus Sex und Fortpflanzung aufgelöst worden ist? Sexualität ist auch geheimnislos geworden. Die Kultur von Liebe und Sex ist nicht reicher geworden an dieser päpstlichen Verteidigung des Lebens und seiner Unverfügbarkeit ist etwas Wahres dran. Der hat den Rad ab. Die andere Seite von einer Orientierung braucht der Mensch. Ganz selbstverständlich operieren diese ansonsten sehr auf Einzelwissenschaftlertum und Differenziertheit bedachten Geistesriesen mit dieser Lüge von dem in sich einigen Kollektivsubjekt Menschheit und Mensch. Wieder der Soziologe. Gleich an die Stelle anschließend, die ich schon vorgelesen habe, geht es so weiter. Durch seine leibliche Präsenz hat Johannes Paul mehr überzeugt als durch sein Dogma. Also wenn mir das einer sagen würde, ich weiß nicht, ob ich mit dem Freund bliebe. Vielleicht würde ich ja Schlankheitskur einlegen. In einer Welt, in der normalerweise Interessen, Ideen, Macht und Rechte verfochten und verkörpert werden, hat er das Leibliche verkörpert wie kein anderer. Er hat Leib und Seele eingesetzt und damit das, was alle Menschen gemein haben. Der lobt den für diesen widerwärtigen Schwindel, den der da abgezogen hat. Der lobt ihn für diese inszenierte Lüge, dass alle Menschen mit dem Papst dieses Dogma, der wir sind doch alle von gleichem Holz geschnitten, Ebenbild Gottes, gemeinsame Diener seiner höchsten Gebote, bis in den Tod durchinszeniert hat, indem er da sein Verrecken fernsehkameragerecht vorgeführt hat und diesen Effekt angestachelt hat, dass das Gattungswesen Mensch zum Mitleid befähigt ist. Und dann kurz die Rührung kriegt, dem geht's nicht gut, dem Alten. Der kriegt ja nichts mehr raus. Jetzt hat der damit schon diese falsche geistige Botschaft in die Welt setzen wollen, inszeniert, dass das doch wohl der Beweis dafür ist, weil man irgendwie gattungsbiologisch von einer Sorte ist, dass man dann doch wohl auch geistig, willentlich und gesellschaftlich mehr oder weniger in einen Topf gehört. Und ein Intellektueller guckt sich diese Inszenierung an und sagt nicht etwa, das ist ja ein Schwindel, sondern er sagt, und das ist gut so. Dito Safranski, der legt jetzt richtig los. Er hat Leiden, Todesangst und vor allem Krankheitsscham überwunden. Den Spiegel stiegelt's noch ein bisschen. Der Satz klingt sehr heilig. Das darf er auch, sagt Safranski, weil der Papst das Leiden in das Selbstverständliche des menschlichen Lebens zurückgeholt hat. Es ist ein ziemlicher Schwachsinn, das als Leistung zu behaupten. muss man erstmal auf die Idee kommen. Den Menschen befällt der Zerfall und der sagt, das war vielleicht eine Leistung, der hat den Zerfall ins Leben zurückgeholt. Junge, Junge. Er war hier kein Theoretiker, sondern ein Mensch auf einer öffentlichen Bühne. Und es ist nicht beschuldigend gemeint, sondern es geht so weiter. Jeder konnte sehen, dass es eine innere Stärke durch Spiritualität gibt. Es gibt Edleres als Leben, verkündet er. Da äußern sich richtig Leute aus der Warte der Wissenschaft, aus dem kritischen Wächteramt des Journalismus, als Beglaubiger, dass das gut so ist, wenn die Massen so idealistisch unterwegs sind. Wenn sie nicht an sich, sondern an Höheres denken. Sachen, die früher mal ein wenig gegen die Religion eingewandt worden sind, die werden jetzt zitiert, und zwar im Tonfall doll. Das ist gut so. Der Spiegel, jetzt im Hauptartikel, ein Mystiker, der seine Entscheidungen auf Knien fällt, scheint jungen Menschen mitunter näher zu sein als ein Kanzler, der alle Zahlen kennt. Ein Moralist, der ins Gewissen und nicht nach dem Munde redete, besaß mehr Charisma als jede Popgröße. Er rief auf, im Menschenstaat den Gottesstaat zu errichten, das Salz der Erde zu sein und das Licht der Welt. Teenager brachen darüber in Freudentränen aus. Beobachter sprachen von einem Rockkonzert ohne Drogen. Der Marx hat mal gemeint, man könnte die Religion damit kritisieren, dass man sagt, das sei Opium des Volkes. Die sagen doll. Ohne Opium sind die so geknallt, als hätten sie sich einen gesetzt. Vielleicht ist die Sprache der Religion schon immer der Ekstase verwandt und damit eine Verbündete der Jugend gewesen. Bereits der junge Augustinus tanzte und sang, wenn er Gott pries. Und schluchzte in seinen Gebeten. Da tut sich doch ein Abgrund auf. Also den gelebten religiösen Wahn loben, das gilt heute als volksfreundliche Aufklärung. Wie gesagt, das ist elitär. Und das machen Leute, die die Distanz bewahren, die katholische Lehre nicht zu teilen, aber gerade aus dem Standpunkt heraus umso mehr Reklame für sie zu machen. Ja, die stellen sich auf und fangen an, vielleicht noch gängige Einwände gegen diese Sorte denken, zu bekämpfen. Wieder der Safranski. Der Spiegel fragt, na, ist es denn wirklich so doll mit der Religion? Trotzdem profitiert die Kirche im Alltag kaum von dem Ruf des Papstes und so. Und der Safranski legt los. Die alltägliche Religionslosigkeit hängt damit zusammen, dass diese metaphysischen Bedürfnisse durch das Zuhause-Sein in virtuellen Bilderwelten schon abgegolten sind. Man findet neben der Wirklichkeit seinen Platz in den Medien. Fernsehen ist die Metaphysik für das Volk. Jetzt sagt der, er findet es schlecht. Im Fernsehen ist Opiumersatz unterwegs. Außerdem, in Wohlfahrtsstaaten wird das Schicksal durch deren Fürsorge zum bloßen Schadensfall. Auch das entzieht der Religion Energie. Not lehrt nicht mehr beten, wenn die Versicherung bereitsteht. Das sind so Stellen, wo ich immer sage, ich wünsche dem Mann, dass dem widerfährt, was er anderen wünscht. Viel Not, damit er das Beten lehrt. Das Publikum verspürt bei der Begegnung von Mystik und Medien immer mehr den Wunsch, wie schön wäre es zu glauben. Das letzte Argument ist dann das des billigen Opportunismus. Der Papst ist die globalisierte moralische Instanz, sagt dieser Gordon Ash. Da ist gleich das Argument, weil indem die Moral weltweit so anerkannt ist, ist das doch das Argument, sie antikritisch erst recht noch mehr zu vervielfältigen. Tja, ein kleines Fazit. Diese verrückte Figur des Christenmenschen, dieser merkwürdige Mensch mit der merkwürdigen Geisteshaltung, dass der sich ganz selbstverständlich sein gesamtes Leben als so ist nun mal das Jammertal zurechtlegt. Und zwar nicht, um sich diese Scheiße mal klar zu machen, sich darüber zu beschweren, dass das so ist, sich zurechtzulegen, wie man dagegen was unternehmen könnte, vielleicht gar rebellieren könnte, sondern um mit dieser lockeren Selbstverständlichkeit zu lächeln, die lächeln immer, zu sagen, so ist nun mal das Jammertal und dieses mein Leben nehme ich freudig an. Und ich bin ganz dankbar, dass ich so ein schönes, großes, schweres Kreuz zu tragen habe bis an mein Lebensende. Daran wächst man. Dieser Mensch mit dieser eigentümlichen Denkungsart, die wirklich im Wortsinn vom Verstand verlassen ist, der scheint doch irgendwie genau der richtige, freie und mündige Bürger für den Kapitalismus zu sein. Genau der Vogel mit der Denkungsart, den der Kapitalismus und die moderne Demokratie braucht. Und das spricht gegen beide. Das wäre mein Fazit.